Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu Teil 3 vom Philemon-Brief. Und es ist jetzt endlich der Hauptteil, der anfängt, nachdem wir jetzt zwei Teile eigentlich Einleitung hatten, geht jetzt der Paulus endlich eigentlich auf sein Anliegen von dem Brief ein. Nachdem er den Glauben und die Liebe vom Philemon hervorgehoben hat, geht es jetzt also darum, ja, was will der Paulus denn da? Und der Grund, warum er den Brief schreibt, werden wir noch sehen, ist eben genau darum, weil die Liebe und der Glaube vom Philemon wirklich ist, real ist, praktisch ist. Und so zeigt uns der Brief auch in dem Teil wieder, was das Leben in der Liebe von Jesus Christus ganz praktisch auch für uns bedeuten kann. Und wir werden jetzt gerade zusammen Philemon 8 bis 14 lesen. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus, und jetzt auch ein Gefangener Jesus Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mich an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen in dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein Gefangener Jesus Christi. Der Paulus verbindet mit dem Darum, was wir im Vers 8 lesen, eigentlich die ganze Bitte mit der Einleitung. Weil der Philemon seinen Glauben und seine Liebe bewiesen hat, und die erkenntlich war bei den anderen Heiligen. Drum bringt er jetzt ein Bitte vor. Drum muss der Paulus nicht befehlen, sondern darf bitten. Der Paulus hat in der Tat als Apostel direkt von Jesus Christus eingesetzt, die Autorität am Philemon zu gebieten. Und gebieten ist das ganz starkes Wort, das verwendet wird. Es ist nämlich ein Wort, das auch für Dämonenaustreibung verwendet wird bei Jesus. Wenn Jesus den Dämonen gebietet. Es ist also absolute und unbestreitbare Autorität, die der Paulus da anwenden könnte, wenn er wählen würde. Doch der Paulus will die Autorität nicht verwenden, sondern er will nur bitten, weil Liebe und Glaube vorhanden ist beim Philemon. Und das ist auch für uns ein ganz wichtiger Punkt, denn Gott hat auch in der Gemeinde, in der Familie oder in anderen Sachen Autoritäten eingesetzt. Und die Autoritäten dienen zu einem gewissen Zweck, nämlich dass Ordnung ist, dass es eine gewisse Ordnung hat. Aber da unterscheidet sich die christliche Autorität von der weltlichen Autorität. Denn die christliche Autorität, die muss nicht auf Zwang beruhen. Nicht auf weltlichen Maßstab, wo in der Welt mit Macht und Zwang geführt werden muss, damit Erfolg kann erreicht werden. Gilt das eben im Reich Gottes nicht. Führung und Autorität im Reich Gottes kommt aus der Demut raus und dient der Ehre und der Verherrlichkeit Gottes. Wir lesen in Matthäus 20, Vers 25 und 26, wie Jesus den Kontrast aufbaut. Dort steht, Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie üben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Führung im Reich Gottes sieht ganz anders aus. Aber was bedeutet Führung denn sonst noch? Was ist denn sonst noch der Zweck? Und dafür möchte ich Hebräer 13, 17 noch anfügen. Dort steht nämlich: Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Ich glaube, gerade der letzte Satz im Hebräer sagt sehr schön aus, was eigentlich Führung im Reich Gottes bedeutet. Der Hebräer hebt heraus, dass die Autorität ein gutes Ziel hat, nämlich das Gute von denen, die geführt werden. Es geht also nicht um Macht oder Machtsucht, sondern dass die gute Autorität, die Gott einsetzt, auch am Guten dient. Christliche Autorität dient also Jesus Christus und damit auch der ganzen Gemeinde. Und sie dient nicht am Leiter selber. Und das lebt der Paulus da vor in dem Brief. Er hat die Autorität gehabt, am Philemon zu befehlen. Und er hat alle Grund gehabt, um das zu machen, wie man nachher auch noch lesen. Aber er macht es nicht, weil er weiß, dass Liebe und Glaube vorhanden ist. Und dass Zwang nichts bringt, schlussendlich. Dass das wirksamer ist, als jeder Zwang aus Liebe heraus zu handeln. Und darum, wenn wir nicht Macht und Einfluss als unsere Motivation haben, zum Leiten oder Führungsfunktionen übernehmen, sondern Gottes Ehre und was sich ziemt, wie das der Paulus da so schön sagt. Und ganz praktisch, was bedeutet das ganz praktisch in unserem Leben? Das bedeutet, dass wir uns immer wieder fragen in unseren Positionen, für was verwende ich meinen Einfluss und meine Autorität? Und das kann als Chef sein, das kann als Vater sein, das kann als Sonntagsschulleiter sein, das kann als Teenie-Leiter sein, das kann als Pastor oder als Ältester sein. Für was brauche ich meine Autorität und meinen Einfluss? Und da wollen wir immer wieder Gottes Wort als Maßstab nehmen. Und uns das Leben nicht gegenseitig schwer machen, sondern das zum Guten dienen lassen. Die guten Strukturen, die Gott eingesetzt hat, zu einem guten Zweck. Und im gleichen Sinn immer wieder auch im Kopf zu behalten, dass es nur ein Oberhirt gibt. Und der Oberhirt ist Jesus Christus. Und ihm wollen wir uns unterordnen, auch die Leiter in der Gemeinde. Wie das im Epheser 5, 21 steht: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und doch kann der Paulus in anderen Briefen sehr klar seine Autorität einsetzen. Und das ist spannend, wenn der Paulus in dem Philemon-Brief eben nicht gebietet, aber in anderen Briefen passiert das fast ständig. Und das hat einen grossen Grund, nämlich dort, wo die Grundlage vom Glauben, wo es um die Gemeinde geht, wo es darum geht, dass die Gemeinde schaden könnte, entstehen. Dort braucht der Paulus seine Autorität, weil das eben zum Guten dient, dort. Und das finden wir eben auch, dass der Paulus Autorität dort einsetzt, wo er ein Defizit im Glauben hat. Und das Defizit gibt es eben beim Philemon nicht. Der Philemon hat sich ja in Liebe und Glauben bewiesen und darum muss er nicht mit der Autorität handeln. Darum kann er bitten, der Liebe willen. Und dabei ist es interessant, wenn sich der Paulus da bezeichnet. Er bezeichnet sich als alte und gefangene Christi. Er hätte auch können sagen, ja, als auserwählter Apostel von Jesus Christus bitte ich dich jetzt. Aber er macht das wieder nicht. Vielmehr eröffnet er wieder einen Kontrast zwischen ihm und dem Philemon. Weil es ist spannend, das Wort, das er da für Alte braucht, das wird in der griechischen Literatur für Leute von 50 bis 55 verwendet. Es gibt verschiedene Begriffe im Griechischen, die verschiedene Alterskategorien abdecken. Und der Begriff, den er da braucht, das ist etwa 50 bis 55. Also man kann etwa so davon ausgehen, dass der Paulus wahrscheinlich in dem Rahmen war, wo er den Brief geschrieben hat. Also als alter, gefangener und eingeschränkter Paulus bittet er den jungen, reichen, erfolgreichen Philemon. Er macht deutlich, dass sich der Paulus da also nicht über den Philemon erheben will, sondern dass er sich von ihm abhängig macht in Demut. Aber es ist nicht eine naive Abhängigkeit, sondern es ist eine Abhängigkeit, die eben auf der Realität von der gemeinsamen Liebe und dem gemeinsamen Glauben steht. Der Paulus spricht in Demut, aber er spricht nicht in falscher Bescheidenheit. Und das ist etwas, was auch für uns wieder wichtig ist. Denn oft werten wir uns ja selber ab und denken dabei noch, ah, ich bin wieder so demütig gewesen. Und eigentlich, indem wir demütig sind, meinen wir, dass wir wiederum nachher besser dastehen, weil wir ja so demütig sind und so gut sind, also dass wir uns eigentlich wieder selber erheben in unserer falschen Bescheidenheit. Aber das ist eben genau nicht das, was Demut meint. Demut leugnet die Realität nicht, wo wir in Jesus Christus haben. Demut leugnet nicht, was wir in Jesus Christus sind, sondern sie lässt das gross dastehen. Aber sie verzichtet gleichzeitig auf eigene Ansprüche, auf eigene Erhebung. Der Paulus weiß da ganz genau, was er in Jesus Christus ist und hat. Doch er weiß auch, was er eben ohne Jesus Christus ist. Nämlich ein alter, gefangener, eingeschränkter Mann. Und so bittet er voller Hoffnung, aber auch in fester Überzeugung, denn er weiß, dass die Liebe und der Glaube fähig ist, zu verändern. Weil die Liebe und der Glaube lässt dich nicht so, wie du bist. Und das lesen wir im nächsten drei Verse, Verse 10 bis 12. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Endlich, nach einer langen Einleitung, kommt der Paulus zu einer Bitte. Ist so schön, oder? Eine Bitte, die so unscheinbar erscheint, aber doch so viel Weiteres beinhaltet, als man denken würde auf den ersten Blick. Der Paulus bittet für sein Kind, der Onesimus, wo er in Gefangenschaft gezeugt hat. Kann man jetzt sagen, ja, ist der Paulus da verheiratet im Gefängnis und hat da noch ein Kind gezeugt? Nein, natürlich nicht. Er meint das im geistlichen Sinn, weil in anderen Briefen bezeichnet er zum Beispiel auch den Titus als sein Kind, das eigentlich unter ihm sich eben bekehrt hat. Das ist also ein Kind, das er im Glauben, zum Glauben geführt hat. Der Onesimus hat sich also unter dem Paulus bekehrt. Und das hat alles für ihn verändert. Ja, selbst in Gefangenschaft ist das Evangelium durch den Paulus noch wirksam gewesen. Und das dürfen wir auch heute noch wissen. Selbst in der grössten Dunkelheit kann das Licht vom Evangelium nicht verlöschen. Wenn auch unsere Kräfte und unsere Möglichkeiten noch so schwach scheinen. Das Evangelium und die Kraft Gottes ist immer noch stärker. Immer noch real. Kann immer noch verändern. Und darum wollen wir als Gemeinde Evangelisation nicht einfach auf die Seite schieben, sondern wir Gott vertrauen, dass er auch heute noch wirken kann. Und darum wollen wir auch den Tag der offenen Tür wirklich auch in Anspruch nehmen, den wir vorher vorgestellt haben. dass wir das als Chance sehen, um uns bekannt zu machen. Und auch Leute dürfen mit der guten Botschaft erreichen. Weil auch heute noch verändert das. Auch heute noch hat das Macht, zum ganzen Leben umzugestalten. Und der Paulus nennt jetzt im Vers 10 zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal in dem Brief den Namen Onesimus. Und er erwähnt ihn direkt mit seinem neuen Stand als Glaubenskind, als Glaubensbruder. Es ist nicht mehr der alte Onesimus, der unnütze Sklave, sondern es hat sich etwas Grundlegendes verändert. Der Paulus macht dann nämlich ein Wortspiel, denn Onesimus bedeutet eigentlich nützlich oder der Nützliche. Und der Unnützliche, nützlich, ist jetzt durch Jesus Christus tatsächlich nützlich geworden. Das ist ein schönes Wortspiel da in diesen Versen. Durch Jesus Christus ist das ganze Leben von Onesimus verändert worden. Er ist jetzt eigentlich seinem Namen gerecht worden, endlich. Ja, in dem Sinn erfüllt er jetzt endlich seine Bestimmung. Die wahre Veränderung zum Guten ist nur durch Jesus Christus möglich. Der Onesimus, das war ein hoffnungsloser Fall, ein entlaufener, unnützer Sklave. Doch durch Jesus Christus ist Veränderung passiert. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Seine Gnade verändert heute noch grundlegend. Denn Jesus Christus hat am Kreuz alles verändert. Unsere gesamte hoffnungslose und verlorene Stellung vor Gott. Unsere unvergleichbare Sünde, die wir haben. Die uns trennt vor ihm. Er hat die Herrschaft vom Bösen durchbrochen. Die uns versklavt. Damit wir frei werden können. Und zwar wirklich frei. Wie im Johannes 8, 34 bis 36 so schön steht. Johannes 8, 34 bis 36, dort steht: Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde oder ein Sklave der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wen euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Wir sind nicht mehr Knecht von der Sünde. Wir sind nicht mehr versklavt. Der Onesimus hat durch seine Flucht Veränderung, ja Freiheit gesucht von seinem Sklavensein. Doch er hat das nicht gefunden in der Welt, sondern in Jesus Christus. Und zwar nicht in der Freiheit vom grossen römischen Reich, sondern im freiheitsbeschränkten Gefängnis beim Paulus. Und der Jesus Christus hat sein Leben grundlegend verändert, grundlegend neu gemacht, spürbar und sichtbar. Und vielleicht merkst du, dass du auch Veränderung brauchst in deinem Leben. Dass du gefangen bist in Schuld, in Auflehnung. Dass du vielleicht Sucht hast und dein Leben bestimmt. Dann such auch du die befreiende Kraft von Jesus Christus. Die lebensverändernde Gnade, die er auch dir anbieten will. Bekenn ihm deine Sünde. Gib es ihm ab. Und bitte ihn, dass er dein Leben neu füllt und neu macht. Nimm ihn als deinen König an. Nicht mehr Sklave von der Sünde, sondern das gute Diener von Jesus Christus darfst du sein. Dann darfst auch du wirklich frei werden in Jesus Christus. Und nicht frei in dem Sinn, wie man es in der Welt sieht, dass ich machen darf, was ich will und mir das nachher wieder schadet, sondern frei sein, dass wir nicht mehr sündigen müssen. Frei sein von unseren Prägungen. Frei sein von unseren Süchten, von unserem Hass und unseren Verletzungen, die unser Leben immer wieder eingeschränkt haben. Frei sein von all dieser Last und die Welt auf uns legt. Frei sein in Jesus Christus eröffnet uns einen neuen Weg. Ein Weg vom neuen Leben. Ein Weg von der Veränderung in der Kraft Gottes. Ein Weg vom Frieden mit Gott. Und diesen Weg dürfen wir gehen aus dieser Gnade, die Jesus uns anbietet. Nur der Glaube kann nachhaltig verändern, zum wahren Nutzen. Das hat der Onesimus da erfahren und das darf auch jeder da drin erfahren. Doch jetzt wird der Onesimus von Paulus zurückgesendet in sein altes Leben, zum Philemon zurück, dort, wo er geflüchtet ist. Und eigentlich gibt es vielleicht auch ein paar Bibelkenner unter uns, die da ein paar Fragen haben an das Zurücksenden. Im 5. Mose 23, 16 steht nämlich ein gewisses Aufforderung. 5. Mose 23, 16 steht: Du sollst den Knecht, der sich von seinem Herrn weg zu dir gerettet hat, seinem Herrn nicht ausliefern. Ist eigentlich klar. Warum schickt der Paulus den Philemon zurück? Das geht doch gar nicht. Er widerspricht da ja eigentlich der Bibel. Und die Antwort finden wir eigentlich in der Bekehrung vom Onesimus. Der Paulus hat als Gefangener ja gar keine rechtliche Autorität, den Onesimus zurückzuschicken. Er kann das ja gar nicht. Er hat ja gar kein Recht als Gefangene. Darum muss der Onesimus da eigentlich auch aus freiem Willen zurückgegangen sein. Es ist also genau so wenig Zwang wie die Bitte, die jetzt der Paulus da auch am Philemon sendet. Ja, wahrscheinlich hat der Onesimus den Brief sogar ganz persönlich beim Philemon ausgeliefert. Wie im Kolosser lesen wir, dass der Tychikus und der Onesimus den Brief eigentlich überbracht haben. Und das ist ein gewaltiger Lebenswandel, den wir da sehen. Sklave und flüchtet, frei wird durch Jesus Christus und jetzt auch die Freiheit hat, wieder zurückzugehen zu seinem neuen Bruder. Die lebensverändernde Kraft von Jesus Christus wirkt. Am Onesimus, sein Name ist Programm geworden. Es ist kein Floskel mehr gewesen. Der Nützliche ist nicht mehr unnützlich gewesen. Und das ist durch Gnade von Jesus Christus möglich gewesen. Und das kann auch heute unsere Gemeinde immer noch verändern. Nicht unsere Gedanken und unsere Vorstellungen, sondern Gottes Gedanken und Vorstellungen sollen in unserem Zentrum sein. Weil nur das unser Leben verändern kann. Und mit dem Namen eröffnet sich aber auch erneut eine Spannung zwischen dem Onesimus als Nützlichen und dem Philemon. Nämlich am Philemon, sein Name bedeutet freundlich. Wird sich jetzt der Philemon auch seinem Namen gerecht erweisen, als freundlich? Der Paulus bittet den Onesimus aufzunehmen, selber zu erfahren, dass sich grundlegend etwas geändert hat. Ja, der Paulus geht noch so weit, dass er am Philemon sagt, er soll den Onesimus aufnehmen wie sein eigenes Herz. So wie wenn der Paulus selber vor ihm stehen wird. Stellen wir uns die Situation vor, der Onesimus kommt vor den Philemon mit einem Brief in der Hand, übergibt den Brief und der Philemon liest den Satz. Wie reagiert er? Wird er seinem Namen gerecht werden? Wird er sich freundlich erweisen? Für den Philemon wird das etwas kosten. Er muss vergeben, er muss den Onesimus, seinen Sklave, das Unterste in der Nahrungskette aufnehmen, wie sein eigener Bruder und Lehrer, der Paulus. Das erfordert Überwindung, gerade wenn man das Römische Reich und den Kontext vom Sklavendienst dort ins Bewusstsein nimmt. Und die Identifizierung von Paulus mit dem Onesimus verpflichtet den Philemon also, mit dem Onesimus genauso umzugehen, wie wenn der Paulus direkt vor ihm steht. Und damit ist eigentlich der Sklavenstand von Onesimus aufgehoben. Das gibt es nicht mehr. Denn der Paulus ist nicht Sklave von Philemon. Das Leben aus der Gnade Gottes fordert uns immer wieder raus. Es kostet etwas. Und es kostet oft zuerst mal unsere eigenen Ansprüche, unsere eigenen Nachtragungen oder Anschuldigungen. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, wo steht ein Philemon? Wo bist du vielleicht an der Stelle vom Philemon? Wo steht jetzt gerade ein Onesimus in deinem Leben vor der Tür? Vielleicht ist das ein Kind, ein Verwandter, ein Mitarbeiter, ein anderer Bruder, der deine Vergebung braucht, deine neue Annahme von ihm. Gib auch du deine Ansprüche wieder neu auf. Nimm deinen Bruder neu an, vergib ihm, wo das nötig ist. Und warte nicht unnötig mit dem, sondern mach das vielleicht heute noch. Jetzt klopft vielleicht gerade ein Onesimus an deine Tür. Nimm ihn wieder auf, wie wenn das Herz von Jesus selber wäre. Im Römer 15, 7 wird das schön beschrieben. Dort steht: Darum nehmt einander an, gleich wie euch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes, wenn wir einander annehmen. Nicht zu unserer eigenen Ehre. Nicht damit wir uns wieder können als gut darstellen, ich bin so gut, ich kann dem wieder vergeben. Sondern zur Ehre Gottes, wenn wir das tun. Im Glauben zählt nicht mehr unser eigenes Ich, sondern Gottes Wille. Und um das geht es in den letzten Versen 13 bis 14. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um das Evangelium willen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Der Paulus will der jetzt nützlich gewordene Bruder im Herr eigentlich am liebsten bei sich behalten. Weil er ist ja wirklich nützlich geworden. Es ist ihm eine Hilfe und eine Erleichterung im Gefängnis. Das im Gefängnis im Römischen Reich ist oft gewesen, dass die sind nicht versorgt worden. Die haben, wenn die keine Verwandte hatten und geschaut haben, dann sind die irgendwo verrottet in dem Loch. Und darum war der Paulus so froh gewesen um den Onesimus, der sich gekümmert hat um ihn, der nützlich war, der ihn vielleicht versorgt hat im Gefängnis, der ihm Gesellschaft geleistet hat, vielleicht auch amix. Und so haltet aber der Paulus an dem nicht fest, weil da gerade zeigt, dass der Paulus das, was er predigt, ganz praktisch auch auslebt. Was Leben in Jesus Christus heisst, lebt er da. Er lebt nämlich das vor, was er im Philipper 2, Vers 7 selber sagt. Dort steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Der Paulus ist in Christus so frei, seinen Willen hinten anzustellen, seine Bedürfnisse hinten anzustellen. Denn für einen Gefangenen so nützlichen Unterstützer, einfach zurücksenden, das ist eigentlich wahnsinnig, was der Paulus da tut. Und dabei ist es spannend, dass der Paulus da für Diener, wie er da sagt, er könnte mir eigentlich ein Diener sein, nicht das Wort für Sklavendienst braucht, sondern er braucht das Wort für Diakon, für Diakonie. Der Onesimus soll also nicht mehr Sklavendienst verrichten, sondern Gemeindedienst. Der Paulus wünscht sich dabei, dass der Onesimus an der Stelle vom Philemon dienen wird. Doch er verzichtet darauf, das Ganze selber in die Hand zu nehmen. Er verzichtet wiederum darauf, seine Autorität und seine Ansprüche als Apostel in Anspruch zu nehmen. Als Apostel hätte er können sagen, du, ich brauche den Bruder, der muss da bleiben, fertig. Und der Philemon hätte es gehorchen, weil das ist einfach Sache gewesen, dass man dort auf Autoritäten so gelöst hat. Aber er lässt vielmehr der Onesimus eine lange Reise zurückgehen. Eine Reise, die vielleicht Wochen, vielleicht sogar Monate gedauert hat, bis der Onesimus wieder hätte zurückkehren können. Es war nicht so gewesen, dass man ins Flugzeug gestiegen ist und kurz mal auf New York geflogen ist. Das ist Wochen bis Monate gegangen, so eine Reise. Aber der Paulus war bereit, um der Liebe willen nicht an seinen eigenen Bedürfnissen und seinem Willen festzuhalten. Und so wollen wir das auch in unserem Leben immer wieder tun. Auch wenn der Komfort und die Pragmatik uns oft zu anderem verleiten will. Für den Paulus und den Onesimus wäre es viel einfacher gewesen, wäre der Onesimus einfach dort geblieben. und hat einfach mal den Tychikus mit dem Brief zurückgeschickt und dann mal abgewartet, was der Philemon sagt. Da hat man immer noch schauen. Doch es wäre nicht korrekt gewesen. Wie viel Dienst hätte Onesimus in dieser Zeit von der Abwesenheit können tun? Wie viel Performance hätte er erbringen für den Paulus? Und auf das verzichtet Paulus der liebe Wille. Damit der Philemon nicht gezwungen ist, sondern seine Wohltat aus freien Stück kann tun. Denn der Paulus weiss, Zwang verändert nur das Fleisch, bis der Zwang weg ist, also nur temporär. Gnade und Liebe verändern das Herz, und zwar in Ewigkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir auch im christlichen Leben sehen dürfen. Und auf das setzt der ganze Brief, auf die Wirksamkeit der Liebe, nicht nur im Leben von Philemon, sondern auch im Leben von allen Christen. Du musst Paulus da nicht irgendwie die Abscheulichkeit vom Sklavendienst erwähnen. Du musst er keinen Aufstand gegen Sklaventum in dem Brief anzetteln. Denn er weiß, dass das alles nur temporär wird wirken. Vielmehr will er die Tatsache der verändernden Kraft von Jesus Christus leben. Eine Kraft, die das Römische Reich in den Grundfesten verändert hat, wenn wir die Kirchengeschichte durchgehen. Christliche Glaube hat das Römische Reich grundlegend verändert. Es ist nach und nach verändert worden. Weil es eben aus einer Kraft rausgegangen ist, die fähig ist, Herzen neu zu machen. Und das muss Gott schenken. Das geht nicht nur an der Oberfläche, mit Gesetz, mit Zwang. Das funktioniert nicht. Wenn das Herz sich nicht ändert, bringt kein Zwang etwas. Das haben wir auch im Alten Testament immer wieder gesehen, bei der Richterzeit, in der Königezeit. Das Volk wird wieder von einem gläubigen König. Das Volk kehrt um, tut wieder alles machen, wie es der König sagt. Aber das Herz hat sich nicht verändert. Sobald der König weg ist, fallen sie wieder ab, weil das Herz nicht verändert war. Nachhaltigkeit braucht Herzensveränderung. Darum verwendet der Paulus seinen apostolischen Einfluss nicht für seinen eigenen Nutzen, nicht für seinen eigenen Komfort, wie das vielleicht heute oft missbraucht wird in vielen Gemeinden, sondern er verwendet seinen Einfluss für das Evangelium, um das gewaltige, geniale und absolut nachhaltige von Jesus Christus zu verkünden. Er verwendet seinen Einfluss zur Ehre Gottes. Und da wollen wir uns zum Schluss nochmal fragen, für was verwende ich meinen Einfluss? Verwende ich meinen Einfluss für eigene, nützliche Sachen? Zum Weltliches und Vergängliches zu erhalten? Oder für Ewigkeitssachen? Verwende ich meinen Einfluss, den ich vielleicht mit Jugendlichen habe, den ich vielleicht in meiner Familie habe, den ich vielleicht mit Freunden habe, um auf Jesus Christus zu verweisen, um ein Zeugnis zu sein für ihn, um vielleicht mal zu sagen, komm doch mal mit in die Gemeinde, komm, wir reden mal über die Bibel zusammen. Oder verwende ich ihn für andere Sachen. Der Paulus kann da ein Bitte vorbringen, weil er weiß, dass der Philemon das veränderte Herz hat, weil er weiß, dass auch er nach dem Willen Gottes sucht und nicht nach seinem eigenen Nutzen. Der Paulus versucht darum nicht, soziale Strukturen mit Zwang oder Gewalt zu verändern. Wenn das heute zum Beispiel die ganze Social Justice Bewegung versucht. Sondern er versucht, beim Herz anzufangen. Weil nur dort wahre Veränderung möglich ist. Und durch Gnade und Liebe Veränderung passiert. Ja, Veränderung ist möglich, auch in unserem Leben, auch in unserer chaotischen Welt, in unserer Gesellschaft. Aber die verändernde Kraft von Gottes Gnade muss wirken. Wie im Sacharja 4, Vers 6 steht, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen, wird es passieren. Veränderung in der Welt und Gesellschaft ist möglich durch wahre Befreiung. Durch wahre Freiheit, dass wir frei werden von der ganzen Last und dem ganzen Zwang von dieser Welt. Befreiung durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Eine Freiheit, die uns wirklich frei macht, wo wir wirklich frei dürfen sein. Frei, immer mehr in Gottes Wille und Gnade zu leben. Und diese Freiheit wird verkündet in diesem Brief. Und diese Freiheit, wenn wir auch in unserem Leben immer wieder in Anspruch nehmen. Gerade in dieser Woche. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns frei gemacht hast. Frei von allen Zwängen, von allen Süchten, von allen Not, von allen Sünden in dieser Welt. Frei, dass wir deinen Willen leben dürfen, dass wir in deiner Guten und Barmherzigkeit dürfen umgehen miteinander. Dass wir nicht von unserem Ego beherrscht werden, sondern von deinem freimachenden und guten Willen. Und so bitte ich dich, dass du uns immer wieder aufzeigst, wo wir unsere Einflüsse in unserem Leben dürfen brauchen, wo wir zum Guten dienen dürfen, wo wir nicht an unserer Macht hängen müssen, sondern an der Liebe zueinander. Herr, bitte, tu uns immer wieder frei machen. Frei machen zur wahren Freiheit in dir. Amen.